Der feste Grund Gottes besteht und hat diesen Siegel: Der Herr kennt die Sein. Mit diesem Zuspruch und mit dieser Zusage der heutigen Tageslosung aus 2. Timotheus 2, Vers 19 grüße ich alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Der feste Grund Gottes besteht und hat diesen Siegel: Der Herr kennt die Sein. Der Herr kennt die Sein, er liebt die Sein, er ist da mitten unter uns. Heute ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Wir gedenken heute der Verstorbenen der Kriegsjahre am Volkstrauertag. Und es ist der Tag für Gebetstag für verfolgte Christen, den wir heute auch mit bedenken wollen. Deshalb wollen wir nach dem Gebet in dieses Lied einstimmen: Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Das ist das Lied 177, das wir nach dem Gebet singen wollen. Und wem es möglich ist, den bitte ich, zum Gebet aufzustehen. Herr, wir sind in deinem Namen heute hier an diesem Ort, dich zu loben, dir zu danken und zu warten auf dein Wort, darauf zu warten, dass du zu uns redest, Herr, und du sagst uns zu, dass du uns kennst und du weißt, was wir brauchen, du weißt, was uns bewegt, du weißt, wie es uns geht heute an diesem Tag. Herr, so sind wir vor dir und beten, dass du unsere Herzen anrührst, unsere Hände füllst, uns Worte des Lebens schenkst, dass dein Geist unter uns wirkt und wir gestärkt in die neue Woche gehen, ablegen können, was uns bewegt. Herr, dein Friede möge einziehen in unsere Herzen, in unser Leben, in das Leben unserer Welt, Herr, wo so viele Krisen Herrse sind, so viel Krieg und Terror und Not. Wir wollen beten, Herr, erbarme dich und in allem dir immer wieder die Ehre geben, denn du bist ein großer Gott. Du bist der Herr, der König, der regiert. Du bist der Vater, der seine Kinder sieht. Du bist der Barmherzige und Gnädige. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet. 177.
Thank you.
macht einander Mut. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das kann ja heißen, ich gehe zu jemandem hin und sage ihm, du, das schaffst du schon. Oder es kann einfach sein, komm, steh wieder auf, ist gar nicht so schlimm. Es kann auch einfach sein, du, ich mach was mit dir zusammen. Ich habe am Montag einen Briefumschlag aufgemacht und da fiel mir ein Bibelwort gleich mehrfach in den Schoß. Und das habe ich euch mitgebracht. Aber ich brauche erstmal die Kinder dafür hier vorne. Die Kinder gehen gleich ja in die Probe und ich sag euch, da könnt ihr euch drauf freuen, auf den 3. Advent ein Mini-Musical, aber wir dürfen auch für die Kinder und alle beten in der Zeit, weil da gibt es eine ganze Menge zu lernen. In der letzten Woche haben wir St. Martin gefeiert und ich habe ganz oft erzählt in den Kindergärten am Freitag und am Mittwoch, dass sich St. Martin versteckt hat. Ihr habt bestimmt alle schon mal Verstecken gespielt, oder? Wer hat denn von den Erwachsenen schon Verstecken gespielt? Gibt es überhaupt jemanden, der noch nie in seinem Leben Verstecken gespielt hat? Das glaube ich ja fast gar nicht. Gibt es auch gar nicht. Ich glaube, das lernt man fast als erstes, sich zu verstecken. Und die Kinder lernen das ja schon mit, ich bin gerade mal weg. Da habe ich mich versteckt. Heute denken wir hier im Gottesdienst an die verfolgten Christen. Was sein verfolgt heißt, es ist so eine Sache. Das sind Menschen, die müssen sich verstecken. Verstecken, weil sie nicht so wie wir einfach in Gottesdienst gehen können. Weil die nicht so wie wir einfach durch die Straßen gehen können, Lieder von Gott singen können, beten können. Die verstecken sich. Und ich habe hier eine Karte gekriegt, die ist mir mehrfach in den Schoß gefallen, weil es gleich ein ganzer Stapel war, den ich gekriegt habe. Und da steht hinten drauf, betet für die geheimen Christen. Geheim, was ist denn geheim?
Wenn man etwas niemandem verraten will und was mit jemandem zusammen hat, aber was keiner wissen soll.
Genau, wenn man was verstecken muss oder wenn man was nicht verraten darf. Und diese Christen, die treffen sich so, dass keiner was mitkriegen kann, weil sie sonst vielleicht ganz dolle Probleme kriegen. Und deswegen ist hier eine Karte, da steht drauf, betet, dass Jesus sie beschützt und ihre Gottesdienste nicht entdeckt werden. Betet, dass Jesus ihnen Mut schenkt, wenn sie sich alleine fühlen. Betet, dass sie Freunde haben, die auch an Jesus glauben. Betet, dass durch sie noch andere Menschen Jesus kennenlernen. Und vorne steht ein Bibelvers drauf, der heißt, Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Das ist ein Vers, der steht in der Bibel. Und den geheimen Christen zu wünschen, dass sie den heute vielleicht entdecken in ihrer Bibel. Dass sie so ein Wort kriegen, das ihnen Mut macht. Und euch habe ich diesen Vers mitgebracht, damit er euch Mut macht. Weil auch dir, sagt er, fürchte dich nicht, hab keine Angst, schenke ich dir. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und das darfst du gleich mal mitnehmen. Ups. Und ihr gebt das mal gerade weiter. Merle, verteilst du die mal? Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Auch wenn ihr in Situationen seid, wo ihr euch vielleicht lieber verstecken mögt, weil irgendwas nicht rauskommen soll, dann wisst, Jesus ist bei euch an der Seite. Geht mit Gottes Segen, macht euch auf den Weg. Geht mit Gottes Segen, er wird bei euch sein. Die Größeren mit der Jana zur Probe und die anderen mit den Eltern. Und wir singen euch diesen Segen zu. Und vielleicht könnt ihr auch immer mal heute dran denken, für diese Christen zu beten, wie wir es tun. Geh mit Gottes Segen. Geht ihr da raus?
Ich lese aus Psalm 86 die Verse 1 bis 13, die überschrieben sind mit Hilferuf in großer Not. Wenn es möglich ist, bitte ich, zur Lesung aufzustehen. Ein Gebet Davids. Herr, ich bin arm und hilflos. Höre mich und gib mir Antwort. Bewahre mein Leben, ich gehöre doch zu dir. Hilf mir, ich bin doch dein Diener. Du, mein Gott, ich verlasse mich auf dich. Den ganzen Tag schreie ich zu dir. Hab Erbarmen mit mir, Herr. Auf dich richte ich mein Herz und meinen Sinn. Erfülle mich doch wieder mit Freude. Herr, du bist freundlich und bereit, Schuld zu vergeben. Voll Güte begegnest du allen, die zu dir beten. Darum höre jetzt meine Bitte. Herr, achte auf meinen Hilferuf. In meiner Not schreie ich zu dir, du wirst mir Antwort geben. Herr, wer unter den Göttern ist wie du? Kein anderer kann deine Taten vollbringen. Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden kommen, sich vor dir niederwerfen und dir, Herr, ihre Huldigungen darbringen. Denn du bist groß und tust Wunder. Nur du bist Gott, du ganz allein. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe. Lass es meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Herr, mein Gott, von ganzem Herzen will ich dir danken und alle Zeit deinen Ruhm verkünden. Denn du bist überaus gut zu mir gewesen. Du hast mein Leben gerettet aus der untersten Totenwelt. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Lobe den Herrn, meine Seele. Mit dem Lied 352, Strophen 1 bis 4, wollen wir darauf antworten.
Der Chor hat gerade gesungen, lass uns heute und alle Tage, Herr, in deiner Gnade stehen. Führe uns auf deinen Wegen, lass uns in dein Reich eingehen. Das nimmt schon das Thema der Predigt mit auf, wo es darum geht, welche Tür uns offen steht, wo es in die Ewigkeit geht, die Perspektive, die wir haben. Und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber habt ihr noch Geduld? Oder habt ihr überhaupt Geduld? Manchmal ist das ja so eine Sache, da kann man ganz schön ungeduldig werden, kaum noch abwarten, die Ausdauer zu haben. Geduld ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes, ist die Fähigkeit zu warten. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweisig bewusst zurückzustellen. So eine Definition. Das mal eine Zeit zurückzustellen, darunter bleiben, ist das griechische Wort übersetzt, also noch nicht erreicht haben, was eigentlich gewünscht ist und gewollt ist und wo man eigentlich hin will. Ich bin immer so ein bisschen betrübt, wenn ich vor Erntedank durch die Geschäfte gehe und schon alles voller Weihnachtsdeko steht. Und ich denke, ich will doch erst Erntedank feiern. Ich will auch erst St. Martin feiern. Und ja, es ist auch noch Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag nächste Woche. Bis wir wirklich Advent haben, dauert das ja noch so ein bisschen. Als Kind hatte ich immer die Diskussion mit meinen Eltern, weil unsere Nachbarin immer schon in der Woche vorm Ewigkeitssonntag den Stern rausgehängt hat. Und ich als Kind das doch auch so unbedingt haben wollte und das so schön war, und meine Eltern sich so kontinuierlich dagegen geweigert haben und immer gesagt haben, erst nach Ewigkeitssonntag. Es gab vor einigen Zeit ja immer eine Kampagne, die war vielleicht laut im Ohr, Advent ist im Dezember. Hört man gerade gar nicht mehr so oft. Mir ist es zumindest nicht mehr so oft begegnet, vielleicht ja auch so ein klein bisschen die Aufgabe, weil man sowieso nicht mehr dagegen ankam. Jetzt könnten wir stark seufzen über das, was alles in Werbung und Konsum passiert, und wir könnten uns da den ganzen Vormittag drüber unterhalten. Unser heutiger Predigttext lädt uns aber ein, uns über ein anderes Seufzen Gedanken zu machen. Das Seufzen der Schöpfung, das Seufzen der Kinder Gottes und das Seufzen des Heiligen Geistes. Seufzen ist ja so eine Ausdrucksform der Klage. Ach, schon wieder. Manchmal auch geheimer Kummer, wenn man auch nicht gerade was sagen will und dann lieber mal Tiefluft holt und seufzt. Ich lese uns den Text aus Römer 8, die Verse 18 bis 25, und ich nehme auch noch 26 dazu. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Ach Gott, warum nur? Hören wir. Manchmal auch vielleicht so nebenher gesagt, wo einer hört, ach Gott, schon wieder. Kommt ja manchmal auf die Betonung ein, auch diese Einladung, ach Gott. Wie kann das nur geschehen? Was soll man dazu sagen? Heute als Gedenktag an die Weltkriege, an diesen Tag der Opfer, der Kriegstoten von Gewaltherrschaft. Warum? Warum musste das geschehen? Fragen, die uns aufkommen können. Heute Gebetstag für verfolgte Christen. In der letzten Woche, der 9.11., dieser geschichtsträchtige Tag, der uns erinnern lässt an das, was passieren kann. Und nächste Woche Buß- und Bettag. In manchen Kalendern ja schon gar nicht mehr richtig erwähnt. Aber uns möchte ich ihn ins Bewusstsein holen und den Sonntag bis zum Ewigkeitssonntag. Wollen wir das gerne überspringen und lieber schon die süßen Glocken klingen hören? Süßer die Glocken nie klingen? Als all dieses Leid auszuhalten, lieber den Tod verdrängen? Ich meine, man kann ja auch dem Winter fliehen, indem man in die sonnigen Gefilde fliegt, wenn man die Freiheit und den Urlaub hat, und manche tun das ja auch. Aber Angst macht sich doch oft breit, treibt Menschen auf die Straße, bringt sie zurück. Paulus meint, dass die Leiden heute nicht ins Gewicht fallen. Und doch merken wir ja, wie uns das bedrückt, wenn wir die Nachrichten hören. Und da ist wieder dieser Perspektivwechsel, zu dem Paulus uns einlädt. Guck doch mal woanders hin. Es gibt neben all diesem Trübsal, neben all dem, was wir hier erleiden, doch noch ein Jenseits. Es gibt ein Jenseits der Tragödien. Es gibt ein Darüber. Es gibt ein Jenseits des Erlebens hier auf Erden. Denn wenn wir jetzt Herbst und Winter erleben, dann wissen wir ja, es kommt ein Frühling und ein Sommer. Das ist unsere Erfahrung, darauf hoffen wir. Auch wenn wir noch nicht wissen, wann und wie das aussehen wird. Aber wir trauen, dass der Sommer kommt. Und gleichzeitig trauern wir dem anderen Sommer hinterher. Und die Natur führt uns diese Vergänglichkeit ja auf eindrückliche Weise jedes Jahr vor Augen. Die schönsten Blumen müssen verblühen. Und auch von der Schöpfung wissen wir, sie ist nicht nur schön. Denken wir an Erdbeben, auch in diesem Jahr. Überschwemmungen, Stürme, Lawinen, Vulkane, die Asche und Gestein speien, Hurrikan. Und egal ob Krieg oder Naturkatastrophen, immer müssten Natur und Menschen leiden. Es trifft die Schöpfung wie die Menschen. Mehr Menschen werden in den Tod gerissen, ebenso Tiere, Pflanzen, Bäume. Die heile Welt sieht anders aus. Da ist kein Paradies mehr, auch wenn wir uns das so sehr wünschen würden. Ach Gott, wäre es doch nur anders. Wenn wir diesen Text, den ich gerade gelesen habe, lesen, dann kommen wir nicht an dieser Formulierung vorbei, zumindest ich nicht, in guter Hoffnung zu sein. Nun war ich selbst noch nie schwanger, kann das nicht nachvollziehen, in diesem Sinne gedacht, was es heißt, in guter Hoffnung zu sein. Aber ich habe schon in manchen Situationen Gutes erwartet, wo manche beschwerliche Strecke war. Sören Kierkegaard schreibt, schwanger sein heißt guter Hoffnung sein und hoffen heißt, die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Und bei einer Schwangerschaft, da ist ja immer so ein Gemisch, die Beschwerden, die sich einstellen und gleichzeitig die Hoffnung, dass alles gut geht mit dem Kind. Da geht es darum, auch immer wieder diese Perspektive zu gewinnen, das Ziel vor Augen zu haben, es wird eine Zeit danach geben. Die Beschwerden der Schwangerschaft werden irgendwann aufhören, werden ein Ende nehmen, Neues wird sein und die Zeit mit einem Kind wird das ganze Leben verändern. Es wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Heute gibt es ja extreme Untersuchungen und ich habe auf so einem Hebammenblog gerade gelesen, diesen Satz, schwanger sein heißt bangen und bangen heißt das Schlimmste befürchten. Oh, die Mütter hier unter uns sehen da schon sein. Aber es ist doch so, jede Untersuchung, die mehr geht, ist man immer wieder unsicher und fragt sich, wird es danach noch gut gehen? Ermutigend wurde danach dann geschrieben, verlasst euch doch auf euren Körper. Verlasst euch an vielen Stellen darauf. Diese Verunsicherheit, dieses Misstrauen mit allem, was man hört, schaut doch auch noch mal auf das Gute und lasst die Vorfreude nicht aus dem Blick. Es ist eine Zeit des Wartens. Es gilt ja auch anderen, in anderen Bereichen. Wir machen uns doch manchmal verrückt mit dem, was man liest und wo man noch mehr ab kann. Und wenn man dies und jenes liest, dann werden wir irgendwann nur noch unruhig und denken, wo soll das alles nur landen? Unser Text heute will uns daran aufmerksam machen, die Perspektive nochmal zu verändern. Nicht das Leid, nicht den Tod, nicht all diese zukünftigen Dinge, die vielleicht passieren können, zu katastrophisieren. Und ich weiß, was das heißt, wenn die Gedanken manchmal Karussell gehen und das eine noch schlimmer werden kann als das andere. Der Text lädt uns ein. Schaut doch in die andere Richtung und schaut einen Schritt danach. Schaut auf die Hoffnung, die passiert. Denkt in diesen Tagen nicht nur an Tod und Trauer, sondern freut euch auf die Ewigkeit. Freut euch darauf, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch darauf, dass der Herr die Seinen kennt. Freut euch auf die Freiheit der Kinder Gottes, die künftige Herrlichkeit, so wie eine Schwangere nicht nur die Schmerzen sehen darf, sondern sich auf das Kind freuen darf. Der Himmel reißt auf. Offenbarung 21 schreibt der Seher Johannes: Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott wohnt bei den Menschen. Alle Tränen werden abgewischt. Kein Tod, kein Leid wird mehr sein, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Erste ist vergangen. Alles wird neu. Und er spricht von unserer Erlösung. Wir sehen uns ja auch noch danach, dass die Wehwehchen, die Schmerzen, der Tod nicht mehr sein wird. Aber ja, noch ist es nicht so weit. Noch ist der Tag nicht gekommen. Die Natur ist noch nicht heil und wir erleben die Vergänglichkeit. Wir leben in diesem Schon und noch nicht. Wir haben den Geist, wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes. Und doch ist unser Körper noch nicht erlöst, die Schöpfung noch nicht erlöst. Bildlich gesehen, die Geburt ist noch nicht da oder der ewige Sommer hat noch keinen Einzug gehalten. Hoffnung heißt, die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Daran sich zu erinnern als Christen, wir leben von der Auferstehung. Uns ist das ewige Leben als Kinder Gottes geschenkt. Und das ist ja immer so eine Sache, wie beschäftige ich mich eigentlich mit dem ewigen Leben? Beschäftigen wir überhaupt uns noch damit? Ich habe mich gefragt auf dieser Vorbereitung zu dieser Predigt, wie kann das denn aussehen? Die Texte der Bibel zu lesen, wie diesen neuen Himmel zu lesen, was schreibt Gott? Ja, es wird diese Welt geben. Ist vielleicht unvorstellbar für uns. Und wir können anfangen zu diskutieren. Aber der Text fordert uns auch. Erinnert euch daran, es wird diese Zeit geben. Es wurde in Kunst vielfach dargestellt, sich mit Bildern zu beschäftigen, mit anderen zu fragen, wie stellst du dir den Himmel vor, die Ewigkeit? Was sind die Lieder, die uns davon erzählen, von dieser Ewigkeit, von diesem Leben, das uns verheißen ist und geschenkt ist? Wir haben das Wort Gottes und wir haben den Geist, der uns geschenkt ist. Und Römer 8 entfaltet vorher Paulus diese ganze Situation, wo er sagt, der Geist Gottes ist euch gegeben, die Liebe ist euch geschenkt, der Himmel ist da und ihr seid Kinder Gottes. Davon gibt der Geist euch Zeugnis und wir haben heute einen Bericht gehört. Der Geist Gottes führt euch, leitet euch. Ach Gott, können wir seufzen. Im Angesicht der Zeit, über die Welt, über das, was passiert in Politik und Gesellschaft. Und wenn so mancher Schmerz uns vielleicht droht, manche Trauer uns belastet. Ach Gott, dürfen wir beten und um sein Erbarmen bitten, um sein Erbarmen flehen. Wie der Psalmist, schau her. Dem Geist Gottes Raum zu geben, denn die Liebe ist ausgegossen und diese Frucht der Geduld darf auch wachsen. Ja, wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Wir leben noch nicht in der Paradies und nicht mehr. Aber wir dürfen diese Hoffnung haben, dass es dermaleins sein wird. Und daran bleiben, dranbleiben, die Gegenwart sehen, wahrnehmen, für die Menschen beten, sich des Vergegenwärtigen, auch der Vergänglichkeit stellen, im Wissen, dass nach dem Ende es weitergeht. Nach dem letzten Arm, nachdem unser Leben ein Ende hat, hier auf Erden ist noch lange nicht Schluss. Es geht weiter. Nächste Woche feiern wir den Ewigkeitssonntag und in dieser Woche sind wir zwischen diesen Gedenktagen für Tote, um Trauernden. Nächste Woche steht nicht der Tod im Vordergrund, sondern reißt der Himmel auf. Auch in unserem Bewusstsein wünsche ich uns das, dass wir diese Perspektive gewinnen. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und vielleicht ist es manches, was wir erleben, die wehen, wie eine Schwangere, die dann nicht aufgeben wird und darf. Das Beste kommt noch, den Blick nicht an dem Leid festmachen, an dem, was uns schwerfällt, sondern an dem, was kommt. Darauf dürfen wir warten, in Geduld hoffen. Das Beste kommt noch, es gibt ein Jenseits. Und dort wird unsere Erlösung vollendet. Dort sind wir frei von aller Vergänglichkeit. Mit dieser Perspektive lasst uns geduldig warten, ja, und auch mal seufzen. Aber die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die darf mitgehen in diese Woche, denn Jesus lebt. Amen.